ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über den Ukraine-Krieg, hauptsächlich militärische Dinge betreffend, aber auch zu Hintergründen und Folgen. Und wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Was machen wir heute, beziehungsweise was wollen wir heute machen? Wir schauen auf den aktuellen Stand der Dinge und dann soll es nochmal um Hilfen für die Ukraine gehen. Wir kennen ja aus dem Podcast mittlerweile Bastian Feigl, den Arzt, der geholfen hat, Verwundete hinter der Frontlinie zu versorgen. Wir kennen Familie Gras, die alle paar Wochen mit Hilfsgütern bis mindestens an die polnisch-ukrainische Grenze fährt. Beim letzten Mal haben sie die Güter ja auch wieder selbst im Land an den Mann gebracht. Und heute wollen wir mal jemanden kennenlernen, der in der Ukraine lebt, auch nicht allzu weit weg von der Front und der mit anderen versucht, den Menschen dort direkt unter die Arme zu greifen. Wir versuchen mit ihm zu telefonieren. Wir haben es gerade schon mal probiert im Vorfeld der Aufzeichnung. Da hat es nicht geklappt. Da ist keine Verbindung zustande gekommen. Wenn auch während des Podcasts, während wir aufzeichnen, das nicht funktioniert, dann müssen wir den Punkt halt weglassen und dann auf eine spätere Folge verschieben. Wir wollen uns auch nochmal die Ergebnisse des letzten Treffens im sogenannten Rammstein-Format anschauen und beantworten natürlich auch immer wieder Hörerfragen. Kann sein, wenn das Telefonat mit der Ukraine heute nicht klappt, dass es ein bisschen kürzer wird als gewohnt. Heute die 200. Folge des Podcasts. Wir haben da ob des Themas des Podcasts nichts zu feiern, aber wir können die Zahl zumindest mal zum Anlass nehmen, zu versuchen, wieder ein paar mehr Fragen von Hörerinnen und Hörern zu beantworten. Wir nehmen uns das immer wieder vor und kommen oft gar nicht mehr wirklich dazu. Naja, vielleicht liegt es an mir daran, dass ich manche Themen so sehr, wie Sie sagen, Herr Bühler, auswalze und dann nach 27 Nachfragen noch eine 28. habe oder eine 29.
Kann sein, ja. Ich meine, könnten Sie richtig liegen.
Gut, dann bleiben wir bei 26 Nachfragen beim nächsten Mal. Hm. Aufzeichnungszeit ist Donnerstag, 21. März 2024. Es ist jetzt wieder kurz nach 19 Uhr, Veröffentlichung dann am darauffolgenden Tag, am Freitag, 22. März. Das ist der aktuellen Tätigkeit von Herrn Bühler an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg geschuldet. Das wissen Sie, aber Herr Bühler, damit hat sich ja nun auch erstmal mit dieser Woche, ne?
Ja, also morgen ist der letzte Tag des dreiwöchigen Übungsabschnitts. Der zweite folgt erst im Juni.
Das heißt, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
Genau, im Juni bin ich nochmal zwei Wochen hier.
Ja. Zu hören ist dieser Podcast, wie gehabt, in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Das Versprechen mit den Hörerfragen, übrigens, das können wir auch gleich mal anfangen einzulösen. Ein Hörer wollte wissen, ob Herr Bühler jede Hörerfrage, die bei uns eintrudelt, bekommt. Kann ich auch gleich beantworten, eindeutig nein. Also ich meine, wenn er wollen würde, würde er sie bekommen. Aber Herr Bühler, ich glaube, das wäre dann am Ende selbst für Sie ein bisschen viel. Denn was bei Ihnen sonst so an Nachrichten und Mails ankommt, davon habe ich zumindest eine kleine Ahnung. Also ich erinnere mich, dass wir die ein oder andere Aufzeichnung immer mal kurz unterbrechen mussten, weil Ihr Handy immer irgendwelches Geklingel von sich gegeben hat. Bis es dann mal so weit war, dass der General diszipliniert geworden ist und das Handy auf leise gestellt und weiter weggelegt hat. Ne? Also es kommt viel an bei Ihnen, ne?
Ja, ja, es kommt viel an und das schaffe ich wirklich nicht. Aber Sie filtern ja die raus, die an mich direkt gerichtet sind und die bekomme ich dann schon.
Und wir treffen ansonsten eine redaktionelle Auswahl, versuchen die meisten Themengebiete abzubilden, schauen aber auch darauf, welche Fragen am häufigsten vorkommen oder darauf, dass eine Sache vielleicht gerade heftig in der Diskussion ist. Ich sage mal nur Taurus. Was nicht vorkommt, ist, dass Herr Bühler vielleicht vor der Aufzeichnung sagt, die Frage, die gefällt mir gar nicht, die will ich gar nicht beantworten. Da heißt es dann für Sie, Herr Bühler, manchmal durchaus Zähne zusammenbeißen und durch, ne?
Ja, es geht schon. Machen Sie weiter so.
Okay. Also, schauen wir jetzt auf die aktuelle Situation. Herr Bühler, irgendwelche Änderungen an der operativen Gesamtlage?
Nein, nicht entlang der Front. Es gibt heftige Kämpfe, aber keine grundlegende Veränderung der Lage. Jetzt schon die dritte Woche oder so in der Größenordnung. Also Kämpfe bei Kupiansk, aber keine Verschiebung. Kremina, kleine Geländegewinne für die Russen. Bachmut genauso westlich von Donetsk bei Avdiivka und etwas weiter südlich bei Marinka auch kleinere Geländegewinne. Schwerpunkt ist nach wie vor, so sehe ich es, im Raum Avdiivka. Es gibt aber auch weiter Kämpfe weiter im Süden, in der Südukraine, Robotyni, Verbove sind die üblichen Schwerpunkte und dann eben die Brückenköpfe. Ein zweiter Punkt, den würde ich herausheben, in Russland bombardiert Russland russische Freischärler in russischen Dörfern in der Region Kursk und Belgorod. Das heißt, die Freischärler, über die wir schon berichtet haben, die sind nach wie vor aktiv dort im grenznahen Gebiet der beiden Regionen Belgorod und Kursk und haben sich bisher auch noch nicht vertreiben lassen. Ganz im Gegenteil, ich meine, das ist allerdings Propaganda, sie wollen auf Richtung Moskau marschieren, also das wird ihnen mit Sicherheit nicht gelingen. Aber diese Aktion dort führt doch dazu, dass die Russen mehr und mehr Fähigkeiten auch in die beiden Regionen verlegen müssen, um ihre Grenze zu schützen und dann auch ihre Städte auch zu schützen, die bisher ja von wehrpflichtigen Verbänden geschützt werden. Und der zweite Punkt außerhalb der Bodenoperationen, das sind die Luftoperationen. Wir haben heute Nacht wieder einen Luftangriff, einen größeren Luftangriff gesehen, zum ersten Mal seit 6 Wochen etwa. 7. Februar war das Datum des letzten großen Luftangriffs. Diesmal hat es die Stadt Kiew wieder getroffen mit ballistischen Raketen und mit Marschflugkörpern. Insgesamt wurden 31 Flugkörper, darunter zwei Iskander ballistische Raketen auf die Stadt abgefeuert. Sie sind alle abgefangen worden durch die Ukrainer, aber dadurch, dass sie erst über der Großstadt abgefangen werden können, gab es durch herabfallende Trümmer Verletzte, aber auch Sachschäden.
Ich springe noch mal kurz auf den Boden zurück, Herr Bühler. Es gab ja in Bezug auf den anhaltenden Druck der Russen immer mal wieder die Frage in den Mails, ob die Ukraine nicht besser hätten früher anfangen sollen, also im eigenen Hinterland, neue Stellungen auszubauen. Es würde mitunter so scheinen, als würde das derzeit ziemlich hektisch passieren. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, aber es scheint abgeschlossen zu sein, jedenfalls oben im Raum Kharkiv. Da gibt es die ersten Bilder von ausgebauten Stellungen, die ähnlich aussehen wie das, was die Russen gemacht haben in der Südukraine im vergangenen Jahr. Der mittlere Teil im Bereich Luhansk-Donetsk, also im Donbass selbst, dort gibt es nach wie vor ausgebaute Stellungen, die bereits seit dem Kriegsanfang 2014 besetzt sind. Und es gibt im Süden eine andere Lage. Dort gibt es eben die beiden Bereiche der ehemaligen Angriffsachse. Dort besetzen heute die Ukrainer die Stellungen, die eigentlich die Russen für sich ausgebaut haben. Völlig frei von ukrainischen Befestigungen ist die Front entlang des Dnipro, also etwa südlich der Stadt Saporischschja, dort wo das Kernkraftwerk liegt, bis rüber an die Mündung des Dnipro. Dadurch ist der Fluss seit 2022 nach dem Rückzug der Russen aus dem Bereich Cherson das Hindernis.
Weil Sie gerade beim Fluss sind, beim Dnieper oder Dnipro, die Russen haben gemeldet, dass sie da einen neuen Marineverband aufgestellt haben, eine sogenannte Dnipro-Flussflottille. Wissen Sie, was man sich darunter vorstellen muss?
Einmal ist es ein historischer Begriff, der aus dem Zweiten Weltkrieg schon bekannt ist. Aber ich habe da nochmal nachgesehen, das wusste ich allerdings nicht vorher. Etwa im 18. Jahrhundert gab es ja zwei russisch-türkische Kriege und auch da spielte die Dnipro-Flottilla eine Rolle. Das sind kleine Einheiten, das sind Schnellboote, würde man sagen, die auf so einem Binnengewässer fahren kann. Allerdings gibt es noch keine Aussage von den Russen, wie die zusammengesetzt werden soll, aus welchen Schiffen sie oder Booten sie bestehen soll. Aber es hat offensichtlich eine hohe Priorität, weil der Verteidigungsminister selbst diese neue Fähigkeit angekündigt hat.
Und bei dieser Flottille würde es dann, nehme ich mal an, im Wesentlichen nur darum gehen, dass man die Gebiete, also die man linksseitig des Flusses ja derzeit besetzt hat, sichert, oder haben die andere Aufgaben, könnten die andere Aufgaben haben?
Ja, um das einschätzen zu können, muss man erstmal abwarten, wie die Details da aussehen, aus welchen Booten sie bestehen. Wenn es sich da um kleine, offene Motorboote handelt, dann würde ich sagen, ja, kurzfristig, ja. Also das linksseitige Ufer nicht zu schützen, aber zumindest den Versorgungsverkehr der Ukrainer in die Brückenköpfe zu stören oder wenn möglich zu unterbinden. Zum Teil Transport von russischen Aufklärungsteams ans rechte Ufer, auch das haben wir ja schon gesehen, vor einiger Zeit schon, die dann temporär auf der anderen Seite Aufklärung betreiben und dann wieder zurückgenommen werden. Wenn es dann größere Mengen sind und auch größere Fahrzeuge, Schiffe, Boote, dann muss man sich überlegen, was man ihnen als Absicht unterstellen könnte. Da könnte natürlich dazu gehören, dass man langfristig auch den Gedanken, den Dnipro irgendwann mal wieder nach Westen zu überschreiten, dass er den nicht aufgegeben hat.
Wir hatten beim letzten Mal ein bisschen ausführlicher über ukrainische Drohnenangriffe auf Ziele im russischen Kernland gesprochen. Die unternimmt man ja auch weiterhin. Frage, macht es denn tatsächlich Sinn, den russischen Luftwaffenstützpunkt Engels mit ein paar Drohnen anzugreifen, so wie man das jetzt in den vergangenen Tagen gemacht hat? Also grundsätzlich kann man das ja sicher verstehen, weil sich dort ein Großteil der strategischen Bomberflotte der Russen befindet, aber hier kann man doch sicher davon ausgehen, dass also entgegen manch zivilem Airport die Flugabwehr der Russen funktioniert.
Ja, Ihre Frage bezieht sich jetzt auf den gestrigen Angriff, genau. Auf Engels, denke ich, ja. Engels liegt ja an der Wolga, 700 Kilometer südostwärts von Moskau, also fast an der Grenze zu Kasachstan. Dorthin wurden 4 Drohnen geschickt von den Ukrainern. 4 davon sind von den Russen abgeschossen worden. Wenn das stimmt, was wir nicht wissen, was wir aber erstmal annehmen, dass es richtig ist, dann hat es auf jeden Fall laute Explosionen gegeben, deren Ursache wir nicht kennen. Es gibt Videomaterial bei Twitter. Ich glaube, wenn Sie nach dem Zweck auch fragen, es geht darum, die Luftverteidigung zu binden, die Luftverteidigung aufzuklären, sie zu stören, wenn man Glück hat, auch Schäden herzustellen. Aber so eine große Basis kann man nicht mit 4 Drohnen nachhaltig so schädigen, dass sie nicht einsatzbereit ist. Was man aber wohl kann, ist, dass sie temporär eben nicht mehr operativ ist. Das kann man schon erreichen. Es sind eben, wie ich schon mal sagte, diese Drohnenangriffe, es sind eben die Nadelstiche, die dort ausgesandt werden, die Russen in ihrer operativen Aufstellung einfach stören sollen.
Und kann man in der Zeit, in der diese Angriffe erfolgen, davon ausgehen, dass die russischen Maschinen nicht abheben können?
Davon kann man ausgehen, ja, das bestimmt. Aber einen Tag später sind sie dann abgehoben, denn der Angriff, der heute Morgen oder der Nacht von gestern auf heute stattgefunden hat, der kam unter anderem von Engels.
Ich beende mal den Teil, in dem es ums Kampfgeschehen geht, hier im Podcast mit einer Frage von Athanasios Sulimenas. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Zitat, es war ja einer der wichtigsten Gründe dafür, dass die ukrainische Offensive im letzten Sommer nicht sehr gut gelaufen ist, die heftig verminte Umgebung an der Front. Ich frage mich, wenn an der Front alles so stark vermint ist, wie die Russen das machen, gibt es da unverminte Durchgänge, von denen nur das russische Militär weiß, oder Entminen die zuerst, bevor sie vorstoßen, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, oder gibt es an diesen Stellen keine Minen? Wenn letzteres Tatsache ist, frage ich mich, warum die Ukraine dann ihre Offensive nicht auf diese minenfreie Front konzentriert hat. Wäre toll, wenn Herr Bühler da ein wenig Klarheit schaffen könnte. Zitat Ende.
Also idealerweise legt man die Minensperren so, dass ihre Lage der eigenen Truppe, also den Russen, bekannt ist. Ich sage idealerweise, weil es in diesem Krieg oft genug passiert ist, dass russische Kampffahrzeuge das eben nicht wussten oder die Besatzungen von den Kampffahrzeugen und in eigene Minensperren reingefahren sind. Zum Beispiel am linken Dnipro-Ufer erinnere ich dort in der Nähe des Brückenkopfes so eine Situation. Aber es ist richtig, wie Sie sagen, dass man Durchlässe offen lässt, um eigene Bewegungen, zum Beispiel einen Gegenangriff, noch zu ermöglichen. Diese Durchlässe sind aber idealerweise für den Gegner nicht auf den ersten Blick erkennbar. Sie sind zur gegnerischen Seite getarnt. Oder man legt eine Scheinminensperre an, also man tut so, als ob da eine echte Minensperre liegt. Eine Minensperre, die aussieht wie eine Minensperre, aber keine scharfen Minen enthält. Das ist die andere Möglichkeit. Also gibt es mehrere Möglichkeiten. In jedem Fall ist es so, dass, da komme ich auf die letzte Frage von Ihnen, dass es nahezu keine Minenfront gegeben hat in dem Sommer 2023. Es gab allerdings mehrere Schwerpunkte, wo die Russen also den Angriff erwartet haben und zu Recht erwartet haben, wie man dann hinterher wusste, sodass die Ukraine in den Schwerpunkt, in die Minen, in die Stellungssysteme dann angegriffen hat und mit dem Erfolg, der dann eben ausgeblieben ist.
Okay, dann mal noch zu ein paar Ereignissen bzw. Meldungen aus dieser Woche. Herr Bühler, sind Sie denn mit Ihrem Kirchenoberhaupt ist wieder ein bisschen versöhnt? Also er hat zwar seine Forderungen nach Verhandlungen wiederholt, aber es gab ja nicht nochmal die Forderung nach der weißen Fahne, die die Ukrainer vielleicht hissen sollte, für die er ja so heftig kritisiert worden war, der Papst.
Ja, die Aussage mit der weißen Fahne, die hat ja der Vatikan selbst nach dem Interview nochmal relativiert. Aber im Grunde genommen, da gibt es ja nichts zu versöhnen. Es gab ja auch keinen Streit. Er hatte einen Standpunkt, ich hatte einen anderen Standpunkt und damit ist gut.
Das habe ich übrigens nicht verstanden mit der Kritik am Papst, wegen dessen Aufforderung, die weiße Fahne zu schwenken. Oder ich will es nicht verstehen, weil sich alle Welt auf das Bild gestürzt hat, dass die weiße Fahne bedeutet, man würde kapitulieren. Aber eigentlich weiß doch jeder, dass das nicht die einzige Bedeutung ist. Also man kennt das ja auch zur Genüge aus der Geschichte. Also wenn Parlamentäre angeritten kommen, dass sie auch eine weiße Fahne mit sich führen, die besagt, also wir wollen verhandeln. Ist da nicht zum gewissen Teil ganz bewusstes Missverstehen dabei?
Nein, das glaube ich nicht. Es gibt da zwei Dinge, die man sich anschauen muss. Und das eine ist das Völkerrecht, also die Haager Landkriegsordnung, nach denen Kriege geführt werden sollen, wenn sie denn geführt werden müssen oder erzwungenermaßen geführt werden.
Angezettelt wurden, genau.
Oder angezettelt wurden. Jetzt haben wir wahrscheinlich alle erfasst, alle Kriege. Und daraufhin hat sich die internationale Gemeinschaft bereits vor dem Ersten Weltkrieg 1907 darauf verständigt, dass die weiße Flagge Kennzeichen der Parlamentäre ist, so wie Sie es gerade gesagt haben. Es gibt aber auch eine andere Sichtweise, die auf der gleichen Ebene steht. Und das ist die weiße Flagge als Signal der Kapitulation. Die ist aus irgendeinem Grunde, vielleicht weiß es ein Völkerrechtler, der uns helfen kann, aber ist aus irgendeinem Grunde dann nicht in die Landkriegsordnung aufgenommen worden. Obwohl es da ein Kapitel Kapitulation gibt. Also die weiße Flagge ist ein Zeichen der Kapitulation nach dem Völkergewohnheitsrecht, weil es schon seit Jahrtausenden das Zeichen ist für die Aufgabe, für die Kapitulation. Also beide Sichtweisen sind richtig.
Dann ist es ja vielleicht nicht so falsch, wenn jemand das ganz bewusst missverstanden hat.
Ja, wenn es richtig ist für beide Seiten, dann ist es so. Das stimmt.
Dann, Herr Bühler, die sogenannte Rammstein-Gruppe hat sich ja wieder getroffen. Es wurde auch wieder viel erklärt, was man an Unterstützung in die Ukraine schicken will. vielleicht zunächst mal ganz sachlich. Also war da irgendwas Neues dabei?
Ja, ich denke schon. Also erstmal die tschechische Initiative zur Beschaffung von Munition nimmt Fahrt auf, nachdem die Europäische Kommission da nicht so ganz erfolgreich war und statt 1 Million nun 300.000 liefert jetzt in den nächsten Tagen. Deutschland hat Munition und militärische Ausrüstung in einem Umfang von 500 Millionen zugesagt. Teilweise ist das bereits unterwegs. Auch aus anderen Ländern gab es Zusagen. 100 Schützenpanzer von den Bulgaren. Griechenland liefert 70 Artilleriegeschütze und Munition. Und der zweite Punkt, der ist aus meiner Sicht mindestens ebenso wichtig, es sind weitere Koalitionen angekündigt worden, die einzelne Staaten eingehen, um sich federführend für alle um bestimmte Fähigkeiten zu kümmern. Und drittens, dies war jetzt nicht direkt auf der Konferenz, aber im Umfeld der Konferenz ist es bekannt gegeben worden, Rheinmetall baut 4 Rüstungsbetriebe in die Ukraine, sodass die Ukraine irgendwann mal selbst auch für einen Teil jedenfalls seiner Rüstung sorgen kann.
Was man nicht gehört hat nach dem Treffen, Herr Bühler, ist, dass es da ja, lautstark lobende Worte von Seiten der Ukraine gegeben hat. Es hat auf mich eher den Eindruck gemacht, dass da, naja, Enttäuschung das Grundgefühl ist.
Ja, ich habe das auch nicht gehört oder gelesen. Es ist schon auffällig. Aber ich weiß nicht, ob das bewusst so gemacht worden ist oder gemacht wird. Vielleicht kommt es ja auch heute Abend bei der Abendansprache oder morgen. Ich weiß auch nicht, ob das bei jeder Rammstein-Gruppensitzung so gemacht worden ist. Also ich würde das nicht zu hoch hängen.
Aber die lobenden Worte, die sich selbst lobenden Worte, die waren ja doch ziemlich laut. Also die vollmundigen beispielsweise von US-Verteidigungsminister Austin. Ich zitiere mal kurz, wir werden nicht zulassen, dass die Ukraine scheitert. Diese Koalition wird nicht zulassen, dass die Ukraine scheitert. Und die freie Welt wird nicht zulassen, dass die Ukraine scheitert. Zitat Ende. Also große Worte, allein wenn man in die USA schaut, auf das angedachte große Unterstützungspaket, das liegt ja nach wie vor auf Eis. Und wenn ich es recht gelesen habe, ist es ja heute oder gestern schon wieder um 2 Wochen nach hinten geschoben worden, weil man da im Kongress jetzt erstmal 2 Wochen Pause macht.
Das stimmt. Also inhaltlich ist es natürlich richtig, was er da sagt. Aber ich bin schon enttäuscht, dass da einige republikanische Abgeordnete verhindern, dass das Paket endgültig beschlossen wird. Ja, wieder ihre Überzeugung eigentlich, machen sie das, sie verhindern diesen Beschluss, wieder ihre Überzeugung, dass die Ukraine den Abwehrkampf gewinnen muss und aus meiner Sicht auch entgegen der immer postulierten Interessen der Vereinigten Staaten. Warum sagt Austin das dennoch? Ich denke, dass er die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Er ist ja besser informiert als wir und ein besseres Gespür dafür, was noch möglich ist. Also lassen Sie uns hoffen, dass es so weitergeht. Auf jeden Fall glaube ich, dass er eine wichtige Funktion hat, auch wenn er jetzt kein weiteres Paket verkünden konnte, das über das hinausgeht, was er vor einer Woche, 2 Wochen gesagt hat. Also 300 Millionen Paket war das mit Raketen und Munition. Er hat dennoch eine wichtige Funktion, weil er die Gruppe koordiniert. Und er ist ja der Einladende. Das findet zwar in Deutschland statt, aber in Rammstein auf der US Airbase. Und das ist schon eine wichtige Funktion, diese Koordination, die er natürlich nicht alleine macht, sondern da benutzt er das Hauptquartier das amerikanische Hauptquartier in Wiesbaden, die das machen.
Sie wissen ja, dass ich versuche, Ihren Optimismus immer journalistisch ein bisschen zu relativieren, Herr Bühler. Eine Sache, die dazu Anlass geben könnte, ist, die Bundesrepublik will wohl aus Bundeswehrbeständen 10.000 Schuss Munition zusammenkratzen. Da muss man ja schon fast fürchten, dass man sich so langsam wieder von Zustand zu bewegt, indem man sich mal in der Lage sieht, 5.000 Helme zu liefern. Also so klingt das von der Größenordnung für mich.
Naja, so optimistisch habe ich das ja nicht klingen lassen. Ich glaube, ich habe das ziemlich realistisch gesagt. Nein, das ist aber nicht richtig, so wie Sie das überspitzt sagen. Denn das ist ja ein weiteres Paket, nachdem im Januar, Februar schon ein großes Paket verkündet worden ist. Und jetzt geht es hier, wir sprechen hier über 100 gepanzerte Infanteriefahrzeuge. Also Fuchs, denke ich mal, ist es. Da ist noch nichts gesagt worden. Ich habe auch noch nichts gelesen. Vielleicht liegt es aber auch an mir, dass ich es nicht gesehen habe wegen der Arbeit heute tagsüber. 100 Transportfahrzeuge, 180.000 Schuss Artilleriemunition. Also das sind die, was Sie zusammengefasst haben mit Schussmunition, 10.000. Das ist auch Artilleriemunition. Im Rahmen der tschechischen Initiative sollen die 180.000 Schuss Artilleriemunition beschafft werden. Das zeigt schon, dass der Druck da ist. Diese 10.000 Schuss, von denen Sie sprechen, auch Artilleriemunition, die kommen aus Beständen der Bundeswehr. Und da hat die Bundeswehr ohnehin nicht so viel. Wir wissen das nicht, das ist geheim, wollen wir auch nicht spekulieren. Aber dass jetzt aus diesen Beständen 10.000 zusammengekratzt werden, so wie Sie es gerade gesagt haben, und bereits schon auf dem Weg sind, wie der Minister es gesagt hat, das zeigt schon, dass die Lage ernst genommen wird.
Aber wenn ich jetzt versuche, mal meine Sicht der Dinge zusammenzufassen, die dann so lautet, also es mangelt nicht an warmen Worten, allein die Realität sieht gänzlich anders aus. Ist das eine Zusammenfassung, der Sie sich aber offenbar nicht so anschließen würden wollen?
Also richtig ist, dass wir mehr machen müssen. Das ist ja keine Frage. Es ist immer die Frage, was man zum Zeitpunkt X auch machen kann. Was hat man zur Verfügung? Was ist fertig auch aus der Industrie? Wir haben, und das ist, glaube ich, richtig, wir haben so ab November, Dezember eine Delle gesehen, einen Rückgang von Zusagen. Wir haben gesehen, die Probleme in der Europäischen Union, die 5 Milliarden bereitzustellen. Wir haben die Probleme beobachtet seit November bei den Amerikanern im Kongress, die 60 Milliarden freizugeben, die eigentlich die Mehrheit des Kongresses auch haben will für die Ukraine, aber aus innenpolitischen Gründen nicht gemacht wird. Also diese Delle scheint mir jetzt im Moment überwunden, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass so eine Delle wiederkommt. Wir müssen konstant, glaube ich, für Munition und Nachschub an militärischer Ausrüstung sorgen.
Die Realität, die wird sicher von so manchem als wenig zufriedenstellend angesehen, und unseren Hörer Peter Behrens aus München bringt seinen Blick auf die Dinge zu folgender Frage, die ich mal vorlesen will. Warum einigt man sich innerhalb des Westens oder wenigstens der NATO nicht auf einen langfristigen Plan, der berücksichtigt, was die Ukraine wann braucht, wer was liefern kann, wann was produziert werden kann und wer was bezahlt? Und am besten noch, wer einspringt, wenn aus dem einen oder anderen Grund das ein oder andere Land nicht oder nicht rechtzeitig liefern oder zahlen kann. Es müssen ja nicht gleich alle NATO-Mitglieder bei einem solchen Plan mitmachen. Es reicht ja schon eine Koalition der Willigen. Oder gibt es solche Bestrebungen hinter den Kulissen bereits? Zitat Ende. Letztlich ist doch das, was er da beschreibt, eigentlich genau, was die Rammstein-Gruppe machen soll, Herr Bühler. Oder gibt es da vielleicht nur ein Kommunikationsproblem nach außen?
Ja, es ist genau das, was er beschrieben hat. Also das, was ich vorhin auch ansprach mit den Koalitionen, da gibt es ja mittlerweile eine Artilleriekoalition, eine Koalition für Luftverteidigungsmittel, eine Koalition für weitreichende Artillerie und Flugkörper, eine Koalition für gepanzerte Fahrzeuge. Das sind alles Koalitionen, wo Deutschland auch vertreten ist oder zum Teil auch die Führung hat. Dann gibt es die Flugzeugkoalition, also die F-16-Koalition, die Tschechen haben die Initiative aufgesetzt, Artilleriemunition weltweit einzukaufen für die Ukraine. Dann gibt es Arbeitsgruppen zur langfristigen Weiterentwicklung und zum Aufbau von Fähigkeiten, zum Beispiel von Seestreitkräften, von Luftstreitkräften. Also unterm Strich ist ein Konzept erkennbar. in dieser Rammstein-Gruppe. Das Konzept würde ich so beschreiben, kurzfristig, jeder liefert das, was er kann, was er entweder selbst hat in den eigenen Beständen oder was die Industrie eines bestimmten Landes zeitnah herstellen kann. Es gibt eine mittelfristige Perspektive, darunter würde ich einordnen, die Konzentration einzelner Länder in Koalitionen auf bestimmte Fähigkeiten, so wie ich es gerade beschrieben habe. Ja, und schließlich langfristig, darunter würde ich sehen, die Bemühungen einzelner Länder, konzeptionelle Planungen voranzutreiben für den Aufbau von ukrainischen Streitkräften, für die Zukunft, sodass sie ihren Beitrag vergrößern können zu ihrer eigenen Sicherheit.
Dann noch die Frage von Martin Wolfhardt, der mit seinem Anliegen vielleicht noch ein bisschen weitergeht. Ich zitiere: Wir diskutieren immer nur über Maßnahmen, / Unterstützung, die den aktuellen Zustand erhalten, nie darüber, wie die Ukraine zu unterstützen wäre, um innerhalb eines geeigneten Zeitraums den Krieg zu beenden. Ich finde das zutiefst bedrückend, denn es beinhaltet, dass wir akzeptieren, dass auf unbestimmte Zeit viele Menschen sterben, verwundet werden oder auf andere Weise leiden. Herr Bühler, welche Unterstützung müsste die Ukraine erfahren, um eine Wende herbeizuführen und innerhalb eines Jahres oder zwei Jahren die Russen in der Ukraine so zu schlagen, dass sogar ein Putin einsehen muss, dass er keinen Sieg mehr erreichen kann? Fragezeichen. Also ihm schwebt da, die Mail war ein bisschen länger, ihm schwebt da eine Aussage vor, wie, also wir müssen für so und so viele Jahre so und so viel Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufbringen, um die Ukraine zu unterstützen.
Also wenn wir uns nur auf das Militärische konzentrieren, da gibt es ja wesentlich mehr noch im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, was man da machen könnte oder was man da aufzählen kann. Nehmen wir mal den Vorschlag mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein Vorschlag der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Die hat, glaube ich, gefordert 0,27% des Bruttoinlandsprodukts aller europäischen Länder. Da liegt Deutschland schon drüber. Da müssen wir keine Sorge haben, dass das eine Forderung ist, die Deutschland noch mehr abverlangt. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, wir müssen der Ukraine auch Waffen liefern, die zu ihrem operativen Konzept passen und die erfolgversprechend sind, dieses operative Konzept auch umzusetzen. Und das sind, wie wiederholt dargestellt, weitreichende Waffen, die Logistik um die Halbinsel Krim herum so nachhaltig stören können, dass den Russen die Grundlage entzogen wird in der Südukraine. Der dritte Punkt ist, dass man eben jenseits jetzt dieser Grenze, dieser finanziellen Grenze, ob die jetzt kommt oder nicht kommt, dass man kontinuierlich für Munitions- und Nachschub an militärischem Gerät sorgt.
Okay, dann schauen wir jetzt mal direkt ins Land. Ich hatte eingangs schon gesagt, dass wir uns mal wieder einen Teil der Hilfe, der zivilen Hilfe von außen, nicht vom Staat organisierten Hilfe in der Ukraine anschauen wollen. Lars hat sich vor einiger Zeit bei uns gemeldet. Er ist schon, ich glaube, seit kurz nach Kriegsbeginn mit humanitärer Hilfe für die Ukraine befasst und nicht nur für die Ukraine, sondern halt auch direkt in der Ukraine. Und jetzt hat es mit der Verbindung dann doch geklappt, auch wenn es ein bisschen kompliziert ist, aber na gut. Tag nach Kramatorsk, glaube ich, ne?
Korrekt, Kramatorsk. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Lars, nach Kramatorsk.
Guten Abend, Herr Bühler.
Wie weit ist denn Ihr Team sozusagen, mit dem Sie da arbeiten, momentan von der wirklichen Frontlinie entfernt, Kramatorsk? Das hören wir ja öfter im Podcast. Das ist ja nicht so weit weg, ne?
Ja, ich glaube, das sind Luftlinie knappe 25 Kilometer zur aktuellen Frontlinie.
Und heißt das, dass dieses Kriegsgeschehen auch direkt Ihre Arbeit beeinflusst?
Also im Alltag, sage ich jetzt mal, in Kramatorsk nur begrenzt. Das wäre dann nur der Fall, wenn wir in die Dörfer fahren und die sind in der Regel deutlich näher zur Front.
Wie muss man sich denn Ihren, ja, ich sag mal, Stützpunkt vorstellen? Also wie leben Sie, wie arbeiten Sie dort?
Also wir leben in einem Haus, wir wechseln gerade tatsächlich innerhalb von Kramatorsk in ein neues Haus. Da haben wir in der Regel mindestens zwei Leute da, also meine Kollegin Lea und mich und zusätzliche Freiwillige. Das bewegt sich dann in Summe zwischen 4 und 8 Leuten.
Und was genau tun Sie dann tagsüber? Also worin besteht Ihre Hilfe? Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben.
In der Hauptsache fahren wir humanitäre Güter, also Lebensmittel, Hygiene und vor allem Medikamente in Dörfer, die nahe zur Front liegen und deshalb oder aufgrund der Straßengegebenheiten von der Versorgung größtenteils abgeschnitten sind. Und das ist unser Hauptfokus. Diese Dörfer liegen normalerweise zwischen 2 und 10 Kilometer zur Frontlinie.
Ihre Hilfsgüter, die Sie da transportieren zu den Leuten, bekommen Sie von wo, von wem?
In der Hauptsache bekommen wir Lebensmittel von einer deutschen Firma bzw. deren Stiftung, die entweder rüberliefern oder zum Teil in Kharkiv einkaufen. Die Medikamente kaufen wir ausschließlich in einer ukrainischen Apotheke, weil sich das als deutlich leichter herausgestellt hat für die Leute vor Ort, das dann zu lesen und zu verstehen.
Kramatorsk interessiert uns natürlich 25 Kilometer hinter der Front. Da sind Sie ja in Reichweite, auch der Artillerie. Und wir wissen ja, dass Kramatorsk auch schon mehrfach beschossen worden ist, auch mit der S-300. Wie schätzen Sie die Gefährdungslage da ein, auch für Sie? Nicht nur, wenn Sie in Kramatorsk sind, sondern auch, wenn Sie von dort aus in die Dörfer fahren.
Also in Kramatorsk selber ist es relativ ruhig. Also es ist ein bisschen lauter geworden in den letzten 2-3 Monaten. Es schlägt öfter mal was ein, auch S-300. Aber die sind jetzt so eine direkte Bedrohung für uns ist das nicht. Da müsste man schon wirklich Pech haben und zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Aber es ist nicht so, dass hier ständig Raketen einschlagen. Also in Kramatorsk und Sloviansk ist das noch relativ ruhig. In den Frontdörfern ist das eine andere Geschichte. Also die liegen so bis 2 Kilometer an die Front ran. Näher wollen wir dann einfach nicht. Das ist so ein Bereich, wenn wir uns in die Reichweite von kleinen Waffenfeuer begeben, das ist mir dann doch eine zu direkte Bedrohung, als dass ich da noch wirklich hinwollen würde. Ansonsten, man kriegt da schon ab und zu mal Explosionen relativ nah mit. Wir sind auch mehrfach schon, ich will jetzt mal behaupten, sehr wahrscheinlich das Ziel der russischen Artillerie gewesen. Wenn man sich anguckt, wie nah das doch dann bei uns eingeschlagen ist, also 100 Meter entfernt oder drunter, das ist dann schon nochmal eine ganz andere Geschichte.
Können Sie mal die Lage der Menschen dort beschreiben? Also wenn Sie direkt in Kramatorsk sind, wie leben die da derzeit? Wie viele eigentlich überhaupt noch?
Das ist schwer einzuschätzen. Also in Kramatorsk, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, was die ursprüngliche Bevölkerung hier gewesen ist, aber da sind sicherlich einige von weg gewesen. Dafür hat man deutlich mehr Militär. Also wenn hier einfach die Hauptstraße runterfährt, ist gefühlt jedes zweite Fahrzeug ein Militärfahrzeug. Also nicht zwangsläufig Panzer oder so, das kommt eher selten vor, aber gepanzerte Transportfahrzeuge oder halt eben grün angespritzte Pickups. Ansonsten ist das Leben für die Menschen hier noch relativ normal, würde ich sagen. Also Geschäfte haben offen und Restaurants haben offen. Die Leute gehen noch zur Arbeit, sind aber auch teilweise einige Binnenflüchtlinge, glaube ich, die irgendwie aus Bachmut zum Beispiel kommen oder aus Avdiivka, die jetzt in Kramatorsk eine wahrscheinlich nur vorübergehende Heimat gefunden haben, die hier aber auch leben und hier vor Ort versorgt werden.
Wir hören ja immer wieder, dass die Menschen im Lande müde sind vom Krieg. Kann man sich natürlich vorstellen, ist auch völlig normal. Mancher interpretiert die Stimmung aber auch so, dass man da vielleicht eher bereit sein könnte, klein beizugeben, sich seinem, ich sag mal, Schicksal quasi zu ergeben, dass der Wille zum Widerstand deutlich kleiner geworden ist. Sie haben das über die ganzen Monate genau mitverfolgen können. Wie würden Sie denn die Stimmung beschreiben? Also vielleicht auch im Vergleich zu den ersten Wochen, die Sie da im Land waren.
Also man sieht definitiv eine Tendenz dazu, dass die Moral nachlässt, also sowohl bei der Zivilbevölkerung als auch bei Soldaten, mit denen wir Kontakt haben. Das war letztes Jahr im Sommer, war das, oder bis letztes Jahr im Sommer, also zwischen Sommer und Herbst letzten Jahres, hat sich das dann doch langsam geändert. Da war immer noch eine wirklich gute Stimmung da und da war ein starker Kampfeswille. Das lässt aber auch massiv nach. Also das merken wir auch selbst bei uns. Wir könnten ein paar gute Nachrichten echt vertragen. Und gerade bei den Soldaten ist das so, dass die halt sagen, ja, den Sommer über, also letztes Jahr lief es nicht so gut. Wir haben viel an Boden verloren und es ist schwierig. Die Versorgungslage ist nicht ideal, aber was bleibt uns anderes übrig? Also wir können nicht klein beigeben und wir werden nicht klein beigeben. Wir werden weiterkämpfen, aber so richtig, ich weiß nicht, ob die noch wirklich an den Sieg glauben oder ob das mehr ein Durchhalten, ein Weitermachen ist.
Vielleicht nochmal zu Ihnen. Wie sind Sie überhaupt an den Punkt gekommen, also an dem Sie jetzt sind? Wie kam es dazu, dass Sie dann Ihre Sachen kurz nach Kriegsbeginn gepackt haben und gesagt haben, also ich muss da selbst was tun, und zwar in der Ukraine?
Ich habe mich da so langsam reingesteigert, würde ich sagen. Ich habe im Anfang März 2022 über Bekannte von Bekannten mitbekommen, dass es eine Hilfslieferung an die rumänisch-ukrainische Grenze gibt, und habe mich dann entschlossen, da mal nachzufragen, wie es aussieht, ob die noch Unterstützung brauchen, weil ich habe keinen militärischen Hintergrund, ich habe keinen medizinischen Hintergrund, also nichts, was man jetzt so direkt brauchen würde, war zumindest mein Gedankengang, aber Autofahren kann ich, also kann ich doch da mal nachfragen. Ja, und bin Mitte März eben an die rumänisch-ukrainische Grenze gefahren mit 5 Transportern, mit Hilfsgütern, die wir dann bei einer ukrainischen Organisation in Rumänien abgegeben haben und auf dem Rückweg Flüchtlinge mit nach Deutschland gebracht haben. Und das war ein relativ kurzer Trip, das waren irgendwie 3-4 Tage, die wir da unterwegs waren. Aber das hat mich nicht mehr so richtig losgelassen. Also das war nur die Grenze, sage ich jetzt mal. Aber das waren schon Szenen, die sind jetzt eher etwas, was einem im Gedächtnis bleibt. Und da kam es dann eben auf, dass ich dachte, okay, da muss ich noch mehr tun. Das war jetzt noch nicht das Ende. So eine Fahrt ist schön, aber ich kann noch mehr tun. Und habe mich dann erst freistellen lassen für einen Monat, um in Rumänien und dann auch teilweise in der Ukraine zu arbeiten. Und letzten Endes dann auch meinen Job gekündigt und gesagt, gut, ich mache das jetzt dauerhaft, da gibt's viel zu tun.
Sie klingen so ein bisschen, als ob Sie eigentlich nichts aus der Ruhe bringen kann. Aber das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen in so einer Situation. Gibt es auch da Dinge, die da passieren, wo Sie jetzt anders reden als jetzt gerade, also ruhig und gesetzt?
Ich gebe mir immer Mühe, möglichst ruhig zu bleiben. Gerade auch wenn wir auf Missionen sind, ist meine Hauptverantwortung die Sicherheit unseres Teams. Und da ist es ganz besonders wichtig, gerade wenn die Sache schief läuft und wir beschossen werden, dass einer einen klaren Kopf behält und klar sagt, was machen wir jetzt, klare Anweisungen gibt, dass wir möglichst schnell und sicher da rauskommen. Und das hat bisher geklappt.
Klingt, Herr Bühler, fast wie die Voraussetzung auch für einen ja, sehr zurückhaltenden und Militär, der mit Kopf bei der Sache ist und nicht nur mit dem Herzen. Ne?
Ja, oder für einen zivilen Helfer. Da würde ich jetzt keinen Unterschied machen. Auf jeden Fall danke ich Ihnen sehr für Ihr Engagement. Ich habe Ihre Webseite angeschaut mit den ganzen Bildern und mit der Beschreibung Ihrer Arbeit und des Teams, und muss Ihnen sagen, große Anerkennung für Ihre Arbeit.
Diese Website universalaidukraine.org, wir können das ja mal in den Shownotes verlinken, da sind auch mal Bindestriche dabei. Also wenn Sie die Organisation von Lars auch unterstützen möchten, dann findet man ja dort auch einen entsprechenden Reiter, unter dem dann alle notwendigen Angaben für Spenden oder so ähnlich stehen. Die sind auch immer noch aktuell, oder?
Ja, die sind weiterhin aktuell, ja.
Und wer Kontakt aufnehmen will, weil er vielleicht Fragen hat oder Sie Fragen hat oder weil man mitmachen möchte, der findet auch entsprechende Kontaktmöglichkeiten zum Mitmachen. Aber vielleicht noch gefragt, man muss ja als Privatinitiative möglicherweise auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu groß wird, ne? Also weil man kann das ja sonst alles nicht mehr so richtig handeln. Wie sieht denn das bei Ihnen aus? Also wenn jetzt jemand käme und sagt, hier, habt ihr noch Platz, ich will mitmachen.
Also wir versuchen derzeit zu wachsen, ein bisschen größer zu werden, auch im Hinblick darauf, dass Lea und ich, die halt dauerhaft vor Ort sind, uns auch zumindest mal eine gewisse Zeit ein bisschen zurückziehen können für 2-3 Wochen und das einem anderen überlassen, gerade Missionsleitung und dergleichen zu machen und gewisse Aufgaben einfach abgeben zu können und nicht alles selbst machen zu müssen. Von daher sind wir da durchaus gerne bereit, uns auch neue Leute anzugucken. Das machen wir auch weiterhin. Das bringt dieser Job sowieso mit sich.
Okay, also wie gesagt, Kontaktaufnahme funktioniert über die Website universalaidukraine.org. Lars, wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier im Podcast mit dabei zu sein.
Und vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
Ja, auch von mir alles Gute, Herr Lars, nochmal und vielen Dank.
Dankeschön.
So, Herr Bühler, und wir nehmen uns mal noch kurz Zeit für weitere Fragen von Hörerinnen und Hörern. Bei der ersten geht es gar nicht ums Militär, sondern um den Zivilschutz. Der Hörer, der nicht namentlich erwähnt werden möchte, der nimmt Bezug auf die letzte Folge, in der Sie unter anderem gesagt haben, dass der Zivilschutz gestärkt werden müsse. Nun arbeitet unser Hörer ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk, beim THW irgendwo in Franken, wenn ich das recht gesehen habe, und er hat über die Jahre miterlebt, wie hier und da gespart wurde, wie die Gelder nicht ausreichten, wie man Zivilschutzlager aufgelöst, Schutzräume geschlossen hat und so weiter. Er hat folgende Fragen. Zitat: Was denken Sie, muss im Zivilschutzbereich angegangen werden? Sind hier Schutzräume und Lebensmittelvorräte ausreichend? Wie können die kommenden Jahre Ihrer Meinung nach sinnvoll genutzt werden? Wie könnte die zivil-militärische Zusammenarbeit, in Klammern ZMZ, verstärkt, verbessert, optimiert werden? Zitat Ende. Jetzt haben Sie eine Stunde Zeit zu antworten, Herr Bühler.
Ich glaube, die Zeit haben wir nicht mehr heute.
Nee.
Aber ich würde ganz gerne was zum Technischen Hilfswerk erstmal sagen, dem unser Hörer ja angehört. Ich kenne das Technische Hilfswerk aus meiner aktiven Zeit, habe sehr gut zusammengearbeitet mit dem ehemaligen Leiter des THW, mit Herrn Brömmer. Ich finde, das ist eine ganz herausragende Organisation in unserem Land. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es bei 90.000 Mitgliedern 88.000 Ehrenamtliche gibt, also die wie die Freiwilligen Feuerwehren auf ehrenamtlicher Basis dort mitarbeiten. Also ich habe auch in den vergangenen Jahren beobachten können, Jahrzehnten muss ich ja sagen, dass sich das THW sehr verbessert hat hinsichtlich der Ausrüstung, aber auch der Qualifikation des Personals, der Ausrüstung auch, das kann man ja sehen, wenn man die Fahrzeuge auf den Straßen sieht. Wenn man das mit der Zeit im Kalten Krieg vergleicht, dann ist es kein Vergleich. Also deshalb danke ich Ihnen ausdrücklich für Ihre Frage. Zivilschutz ist eine Aufgabe des Bundes und deshalb ist es auch Teil des Aufgabenspektrums des Technischen Hilfswerks und soll die Bevölkerung vor kriegsbedingten Gefahren schützen. Das ist ja der eine Punkt. Aber zur zivilen Verteidigung gehört weit mehr als der Zivilschutz. Deshalb, Herr Deisinger, Sie hatten es am Anfang ja gesagt oder schon vermutet. Also ich rege an, dass wir in naher Zukunft einen Schwerpunkt machen hier im Podcast, um mal zivile Verteidigung, Zivilschutz, Bevölkerungsschutz und das, was gemacht werden sollte, näher besprechen.
Und den Experten haben Sie ja schon genannt, den haben Sie möglicherweise an der Hand. Schauen wir mal, vielleicht klappt das ja sogar mit ihm. Dann noch eine Frage, auf die man vielleicht noch ein bisschen grundsätzlicher eingehen muss, weil der Mailschreiber mutmaßlich eine ganz andere Wahrnehmung dieses Krieges hat als Sie und ich. Also ich lese mal vor, es geht um die Dienstagfolge im Podcast und die Mail ist von Klaus-Hermann Schellenberger. Zitat: Sie haben vom russischen Raketenangriff auf Odessa berichtet. Demnach wurden gezielt zivile Wohngebäude angegriffen. Stellt sich bei mir die Frage, was sollte das Ziel eines solchen Angriffs sein? Oder ist es vielmehr so, dass in den Gebäuden Militär stationiert war? In der Öffentlichkeit in Deutschland könnte der Eindruck entstehen, dass Russland gezielt und ohne militärischen Grund Zivilisten angreift. Ist das wirklich so? Fragezeichen. Man darf sich, mit Verlaub, lieber Herr Schellenberger, vielleicht auch ein bisschen wundern über die Frage, also insoweit, weil das Angreifen ziviler Ziele durch die Russen ja seit Kriegsbeginn ein Thema ist, also seit mittlerweile 2 Jahren. Aber wir kennen natürlich die Umstände nicht, die zu Ihrer Frage geführt haben, deswegen habe ich Sie mal mit reingenommen. Herr Bühler, was meinen Sie?
Also ich sehe das natürlich genauso wie Sie, aber wir beschäftigen uns jetzt seit 2 Jahren intensiv mit dem Krieg und wir wissen nicht, wann unser Hörer sich jetzt da zugeschaltet hat. Aber es ist in der Tat so, Herr Schellenberger, die Russen greifen zivile Ziele bewusst an, um Terror auf die Bevölkerung auszuüben. Und das können sie nachweisen, wenn sie eine ballistische Rakete nehmen, so wie es war im Fall Odessa oder wie es im Fall der letzten Nacht auch in Kiew der Fall war. So eine ballistische Rakete, die können sie berechnen. Die fliegt ja auf einer Kurvenlaufbahn und trifft ein Ziel sehr genau. Dazu kommt diese Iskender-Rakete oder Iskender-Rakete im Englischen, trifft so präzise, da kann man nicht vorbeischießen. Die Folgerung ist, es hat genau das Ziel getroffen, das sie treffen wollten. Und wenn sie dann das Ergebnis sehen, sowohl von unabhängigen Leuten vor Ort, von Journalisten vor Ort, aus dem Westen auch, wenn sie die Fernsehbilder sehen, dann sehen sie, dass es kein militärisches Ziel war, sondern eben ein Wohnhaus war. Und es gab auch Fälle, wo ganze Familien ausgelöscht worden sind. Etwas anderes ist es bei Drohnen oder Marschflugkörpern. Wenn die abgeschossen werden, bevor sie ein Ziel erreichen, dann kann man ja nicht mehr sagen, wo es eigentlich hin sollte. Hatte es ein militärisches Ziel, hatte es ein ziviles Ziel? Da würde ich mich nie so weit festlegen wollen. Aber in den Fällen, in denen eine präzise ballistische Rakete geschossen wird auf ein Hochhaus, da ist es schon so, da kann man eindeutig sagen, dass es ein ziviles Ziel war und damit ein Kriegsverbrechen. Aber es gibt genügend andere Kriegsverbrechen, aber da könnten wir mehrere Podcasts hintereinander machen.
Blick auf die Uhr, dann letzte Frage für heute. Ganz kurz mal was ganz anderes. Auch nur hier im Podcast sagen wir, weil es heute die 200. Folge ist. Matthias Burg aus München interessiert sich für Interna, nachdem er wohl mal einen kleinen Disput in Folge 192 verfolgt hat. Kurzes Zitat. Wie ist das eigentlich, wenn wir nicht zuhören und Sie in der Vorbesprechung sich unterhalten? Auch so? Zitat Ende. Ja, was soll man dazu sagen? Also eigentlich wollen wir nicht wie der Verteidigungsausschuss sein, bei dem man dann an die Öffentlichkeit gelangt, was in nicht öffentlicher Sitzung besprochen wurde. Aber eigentlich, Herr Bühler, ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß. Ne? Also ich piekse Sie hier und da vielleicht noch ein bisschen mehr an, wenn das Mikrofon nicht an ist. Sie sind hier und da im privaten Gespräch auch mal deutlicher als im Podcast, aber wenn man genau zuhört, dann kann man bei Ihnen lernen. Also wie man jemanden in der Öffentlichkeit heftig kritisiert, ohne wirklich heftig zu sein. Wenn es danach geht, hätten Sie auch Diplomat werden können.
Naja, ein bisschen diplomatisch zu sein, das schadet ja keinem von uns. Aber auf die Frage jetzt mal einzugehen, häufig sind das technische Absprachen noch. Also die Leitungen müssen überprüft werden zwischen Halle, Leipzig und uns. Dann sprechen wir in dem Zusammenhang, sagen Sie mir mal, das Wetter ist in Hamburg oder in Berlin, je nachdem, wo ich bin. Und solche eigentlich eher belanglosen Fragen.
Um die also nicht, weil ich das Wetter wissen will, sondern weil wir die Lautstärke hier einstellen müssen. Genau.
Genau.
So, und das war's dann jetzt aber für heute. Wir sind durch für heute und für diese Woche. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. In der nächsten Woche nur eine Folge aus Termingründen. Die kommt dann am Donnerstag. Das übernimmt dann wieder einmal meine Kollegin Angela Tesch. Mit uns beiden geht es dann in der Woche nach Ostern weiter. Herr Bühler, Ihnen erstmal ein feines Wochenende und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis übernächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.